Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz herzlich willkommen. Vor 2 Tagen hat ein starkes Erdbeben Taiwan erschüttert. Im Vergleich zum letzten Beben dieser Stärke vor 25 Jahren sind dort aber deutlich weniger Menschen gestorben. Die Zerstörungen waren geringer. Woran das liegt, besprechen wir gleich mit einem Seismologen, der 2 Jahre in Taiwan gelebt und gearbeitet hat. Zuerst geht es hier aber um die Waldfläche, die im vergangenen Jahr weltweit zerstört wurde. Allein 37.000 Quadratkilometer tropischer Urwald waren es. Eine Fläche etwa so groß wie Nordrhein-Westfalen. Die Zahl stammt aus einem aktuellen Bericht, den die US-amerikanische Universität von Maryland und das World Resources Institute im Rahmen des Projekts Global Forest Watch vorgelegt haben. Wie sich die Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt haben, welche negativen, aber auch positiven Signale es gibt, berichtet Volker Mrasek.
Es gab Licht und Schatten, was den tropischen Regenwald im vergangenen Jahr angeht. Länder, die Abholzungen und Brandrodungen überraschend stark reduzieren konnten, und andere, in denen die Waldverluste weiter zugenommen haben. Alles nachzulesen in dem neuen globalen Monitoring-Bericht, gestützt auf Daten der Universität von Maryland in den USA. Zu den Details Michaela Weisser, Geografin beim World Resources Institute in Washington, D.C.
The world took 2 steps forward,
Für die Welt ging es im letzten Jahr 2 Schritte vor und 2 zurück. Brasilien hat seine Entwaldungsrate im Vergleich zu 2022 um 36% verringert. Kolumbien sogar um die Hälfte. Das hat mit der Neuausrichtung der Schutzpolitik zu tun, durch einen Regierungswechsel bzw. durch Friedensprozesse. Ganz anders dagegen die Situation in Ländern wie Bolivien, Nicaragua und Laos. Dort hat der Verlust von unberührtem Tropenwald 2023 stark zugenommen.
Alles in allem hat sich das Bild deshalb kaum verändert. Die Regenwaldfläche schrumpfte im vergangenen Jahr ähnlich stark wie schon 2019 und 2021, trotz der stark rückläufigen Trends in Brasilien und Kolumbien.
3,7 Millionen Hektar Urwald haben die Tropen 2023 eingebüßt. Das ist ein Verlust von 10 Fußballfeldern pro Minute. Dadurch wurden auch riesige Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid freigesetzt. Sie entsprachen fast der Hälfte der jährlichen CO2-Emissionen in den USA.
Auf dem Weltklimagipfel in Glasgow vor 3 Jahren wurde vereinbart, die Entwaldung in den Tropen bis 2030 zu stoppen. Fast 150 Staatsregierungen haben die Deklaration bis heute unterschrieben. Das sind aber nicht alle. Auch Bolivien fehlt auf der Liste. In dem südamerikanischen Land wurden 2023 fast 30% mehr Regenwald zerstört als im Jahr davor. Bereits der 3. Rekordverlust in Folge. Schuld daran waren zum Teil starke Waldbrände, ausgelöst durch Dürren. Der Hauptgrund sei aber die wirtschaftliche Krise im Land und wie die Regierung darauf reagiere, so der bolivianische Wirtschaftswissenschaftler Stasiek Cabezas.
Die Regierung hat ein Programm aufgesetzt, um die Agrarwirtschaft stark auszubauen. Dazu gehört das Ziel, die Zahl der Rinder im Land von 11 auf 18 Millionen zu steigern. Außerdem soll fast die Hälfte des importierten Erdöls durch Biodiesel von eigenen Feldern ersetzt werden, ohne zu verstehen, dass zusätzliches Weideland und Anbauflächen für Soja und Zuckerrohr natürlich auf Kosten des Waldes gehen. Wir dürfen nicht erwarten, dass sich in den nächsten Jahren daran etwas ändert.
Der neue Bericht wirft auch einen Blick in Weltregionen außerhalb der Tropen. Hier sind nicht bewusste Brandrodungen das Problem, sondern unbeabsichtigte Feuer. Auch dadurch gingen im vergangenen Jahr große Waldflächen verloren. Besonders schlimm sei es diesmal in Kanada gewesen, sagt Elizabeth Dow Goldman, Umweltwissenschaftlerin am World Resources Institute.
Canada had 3 times more tree cover loss in 2023.
Kanada hat 3-mal so viel Waldbedeckung verloren wie in allen anderen Jahren davor. Fast 8 Millionen Hektar wurden durch Feuer zerstört. Auslöser waren ausgeprägte Dürren und erhöhte Temperaturen infolge des Klimawandels. Sie führten zur schlimmsten Waldbrandsaison der Aufzeichnungen in Kanada. Global gesehen sind die Waldverluste von 2022 bis 2023 um 1/4 gestiegen. Und das lag vor allem an den starken Einbußen in Kanada.
Der Klimawandel setzt auch den Urwäldern in den Tropen immer mehr zu. Im neuen Bericht heißt es, es gebe derzeit nur noch einen einzigen Regenwald auf der Erde, der mehr CO2 aufnehme, als er durch Trockenheit, Brände oder Abholzungen verliere. Das sei der im afrikanischen Kongobecken. Aber auch dort nehmen Waldrodungen an vielen Stellen weiterhin zu. Daher auch das traurige Resümee des Reports, den Raubbau an den Wäldern bis 2030 zu stoppen, dieses Ziel sei nicht mehr zu erreichen.
Wo wurde im vergangenen Jahr besonders viel Wald zerstört und warum? Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. 12 Tote, mehr als 1000 Verletzte und viele zerstörte Gebäude. Das ist die aktuelle Bilanz des schweren Erdbebens der Magnitude 7,4, das den Osten Taiwans am Mittwoch erschüttert hat. Beim sogenannten Chi-Chi-Beben im Jahr 1999, das von der Magnitude her vergleichbar war, war die Opferzahl in Taiwan deutlich höher. Über diesen Unterschied habe ich vor der Sendung mit Sebastian von Specht gesprochen. Er ist Seismologe am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam und hat mehrere Jahre in Taiwan gearbeitet. Meine erste Frage war, warum sind beim aktuellen Erdbeben in Taiwan deutlich weniger Menschen zu Schaden gekommen als noch vor 25 Jahren?
Hier kann man eigentlich genau zwei Ursachen ausmachen. Das eine ist rein die Geografie. Das Beben von 1999 war im Westen von Taiwan, der sehr dicht besiedelt ist, während der Osten durch seine doch sehr gebirgige Landschaft sehr dünn besiedelt ist. Und da haben wir schon wirklich riesige Unterschiede von den Bevölkerungszahlen, die betroffen sind. Fernerhin kommt noch dazu, dass das Beben von 1999, das war für die taiwanische Bevölkerung und auch Regierung so ein Weckruf, weil die Rettungsmaßnahmen liefen relativ langsam an und Feuerwehr war teilweise erst Stunden später vor Ort. Und das hat tatsächlich dazu beigetragen, dass die Regierung dann das als Weckruf wahrgenommen hat und ein Gesetz veranlasst hat, dass Katastrophenschutz vollumfänglich eigentlich umgesetzt wird auf nationaler und lokaler Ebene.
Sie haben selbst 2 Jahre lang in Taiwan gearbeitet, auch genau in der Region, die jetzt betroffen ist. Wie genau sehen denn diese Vorsorgemaßnahmen aus, die auch in Reaktion auf das starke Beben 1999 eben etabliert wurden und die jetzt dazu beigetragen haben, dass weniger Menschen zu Schaden gekommen sind?
Also ganz wichtig ist, dass die traditionelle Bauweise mit Ziegelsteinen eigentlich mehr oder minder obsolet geworden ist seit dieser Zeit und dass Gebäude halt tatsächlich verstärkt werden. Da werden Versteifungen teilweise eingebaut, insbesondere in großen Gebäuden. In insbesondere auch öffentlichen Gebäuden werden auch Dämpfer eingebaut, weil öffentliche Gebäude sind auch so Notunterkünfte denn häufig, also beispielsweise Schulen und auch Krankenhäuser. Also die Infrastruktur ist nochmal bewusst verstärkt. Und zusätzlich kommt da, dass dann auch Übungen einmal im Jahr mindestens stattfinden. Also zum Jahrestag des Chi-Chi-Erdbebens wird immer eine nationale Übung gemacht. Da werden auf den Smartphones dann Messages, also Nachrichten mitgeteilt. Und fernerhin in den Grundschulen werden regelmäßig tatsächlich auch Erdbebenübungen durchgezogen.
Haben Sie denn von Ihren Kontakten in Taiwan gehört, erfahren, wie diese Maßnahmen jetzt beim aktuellen Beben gegriffen haben?
Ja, also zum einen sieht man halt, dass, also ganz trivial, die Gebäude sind tatsächlich sicherer, die jetzt in den letzten 25 Jahren gebaut wurden. Was in Taiwan relativ schnell geht. Also die Gebäude sind nie so alt in Taiwan wie bei uns. Es gibt, also bei 50 Jahren sagt man schon, das ist ein sehr altes Haus in Taiwan. Also man sieht halt tatsächlich bei den neueren Gebäuden, das sieht man halt auch in diesen gekippten Gebäuden, die sind nicht mehr kollabiert. Da ist nur noch gekippt. Das hat was mit der Bauweise der ersten Etage zu tun, dass die kippen. Auch das soll sich in der Zukunft ändern, aber dieses Kippen ist schon sehr gut, weil dann können die Rettungskräfte zum Beispiel rein. Und im Allgemeinen geht man eigentlich relativ besonnen auch in solchen Momenten um. Wobei, man muss sich vorstellen, ein Beben dieser Größe dauert tatsächlich relativ lange. Und je länger es dauert, desto nervöser werden die Menschen tatsächlich. Also ich kenne das selber. Ich habe mich irgendwann auch an die Beben gewöhnt, weil man spürt tatsächlich regelmäßig auch kleinere Beben. Und irgendwann Magnitude 5, da bewegt man sich nicht mehr. Da bleibt man einfach ruhig sitzen. Aber wenn man dann merkt, okay, es wird immer mehr, dann überlegt man, was macht man jetzt. Aber da geht dann wirklich, also man geht schon ruhiger ran, weil man ist schon nicht durch die Bewegung an sich erstmal überrascht. Weil es ist wirklich so, Taiwan ist mit das erdbebenreichste Land der Welt.
Sie haben es gesagt, Taiwan ist mit das erdbebenreichste Land der Welt. Es sind also in Zukunft weitere Beben zu erwarten. Wie könnten sich die Menschen denn dort noch besser auf drohende Risiken in der Zukunft einstellen?
Also selber machen kann man als einzelne Person nicht. Was aber teilweise von der Regierung sehr stark forciert wird, ist, dass Frühwarnung etabliert wird. Also die Sache ist, also ein Erdbeben kann man sich ja wie einen Bruchprozess vorstellen. Und die Erdbebenwellen brauchen ja eine gewisse Zeit, bis sie an einem Ort ankommen. Und die taiwanische Regierung versucht tatsächlich, also diese Beben frühzeitig zu identifizieren und dann quasi basierend auf dieser sich ausbreitenden Schockwelle über die Smartphones dann die Nutzer zu informieren, okay, jetzt kommt ein Beben, bewegen Sie sich in einen sichereren Ort.
Wie gut haben die Vorsorgemaßnahmen beim Erdbeben in Taiwan gegriffen? Darüber habe ich mit dem Seismologen Sebastian von Specht gesprochen. Plötzlich fällt das Atmen schwer. Betroffene fühlen sich, als müssten sie durch einen Strohhalm ein- und ausatmen. Bei einem Asthmaanfall krampfen die Muskeln rund um die Lungenbläschen. In Deutschland leiden etwa 8 Millionen Menschen darunter. Als Ursache gelten Veränderungen im Immunsystem. In der aktuellen Ausgabe des Fachjournals Science konnte ein britisches Team jetzt allerdings in Experimenten mit Mäusen zeigen, die mechanische Belastung durch das Krampfen treibt die Krankheit entscheidend voran. Ein neuer Ansatz für die Therapie auch bei Menschen? Fragezeichen. Volkert Wildermuth hat nach Antworten gesucht.
Ein Asthmaanfall. Die winzigen Muskeln in der Lunge verkrampfen sich. Man bekommt keine Luft. Ein lebensbedrohliches Gefühl für die Betroffenen, das sich meist mit einem Sprühstoß aus dem Inhalator lindern lässt. Für viele Zellen in der Wand der Lungenbläschen ist die Verkrampfung aber tatsächlich tödlich. Die mechanische Belastung sei dabei entscheidend, so Judy Rosenblatt vom King's College London. Sie erforscht, welche Rolle die Zug- und Druckkräfte generell für Zellen spielen. Dabei konzentriert sie sich auf die dünnen Deckschichten, die sogenannten Epithelien, die Gewebe abschließen. Hier gibt es ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Zellteilung und Zelltod.
Gibt es zu viele Zellen, werden ein paar herausgedrückt und das löst das Zelltodprogramm aus.
Auch die Atemwege und Lungenbläschen sind mit Epithelien ausgekleidet. Bei einem Asthmaanfall wirken hier weit größere Kräfte auf die Zellen als normalerweise.
Durch das plötzliche starke Krampfen werden so viele Zellen herausgedrückt und sterben ab, dass das ganze Epithel zerstört wird. Damit fehlt die Schutzschicht des Gewebes. Erreger können eindringen, es gibt Entzündungen. Und das alles sind Auslöser für weitere Asthmaanfälle. Es entsteht ein Teufelskreis, der schlimmer und schlimmer wird.
Das konnte die Zellbiologin an Gewebeschnitten aus Mäuselungen zeigen, bei denen sie in einer Nährlösung künstliche Mini-Asthma-Attacken auslöste. In den mikroskopischen Bildern ist gut zu sehen, wie erste Zellen aus dem eigentlich glatten Epithel herausgedrückt werden und wie sich dann die ganze Schicht von den darunterliegenden Muskeln löst. Ähnliche Zerstörungen fand Judy Rosenblatt in Gewebeproben von 2 menschlichen Asthma-Patienten. Diese Daten lassen auch den Asthma-Experten Marek Lomatsch von der Universität Rostock aufhorchen.
Dass da eine neuromuskuläre Problematik auch eine Rolle spielt, das ist nicht neu. Was aber in dieser Arbeit anders noch beleuchtet wird, ist, dass sozusagen die Verengung die Entzündung anwirft. Und das ist sozusagen jetzt hier ein sehr interessanter Aspekt.
Zumal Judy Rosenblatt in ihren Gewebekulturen zeigen konnte, dass die klassischen Medikamente zwar die verkrampften Muskeln entspannen, dass aber die Schäden an den dünnen Epithelien und damit die Entzündungen bestehen bleiben. Sie hat deshalb nach Wirkstoffen gesucht, die mechanische Sensoren der Zellen blockieren. Ein Beispiel ist Gadolinium, eine Substanz, die in anderer Form auch in Kontrastmitteln verwendet wird.
Wenn wir Gadolinium geben, werden die Zellen nicht mehr herausgedrückt. Es entstehen keine Wunden und auch kein Schleim. Das ist ziemlich erstaunlich. Wir geben diese billige Substanz und alles sieht unversehrt aus. Das ist einfach schön.
Ob sich die Ergebnisse aus den Mausexperimenten auf Menschen übertragen lassen, ist noch ungewiss. Die Zellbiologin Judy Rosenblatt sieht hier großes Potenzial. Der Arzt Marek Lomatsch ist da vorsichtiger.
Für die Dauertherapie sehe ich da ehrlich gesagt weniger Potenzial, weil wir in der Dauertherapie vom Asthma extrem wirksame Medikamente haben. Aber für die Akuttherapie, wenn also jemand über mehrere Stunden, eigentlich über 24, 48 Stunden ständig Luftnot hat, ständig Verengung der Atemwege hat, da könnte das sehr interessant werden.
Die Verkrampfung der Lunge bei Asthma führt zu Zellschäden. Das zeigt eine Studie mit Mäusen, über die Volkert Wildermuth berichtet hat. Die Nachkommen werden herumgetragen, gefüttert oder bewacht. Irgendeine Form von Brutpflege betreiben viele Tierarten. Und dazu gehören auch Totengräber, Käfer, die sich von Aas ernähren. Ein Forschungsteam aus London geht in einem Langzeitprojekt der Frage nach, was passiert im Erbgut des Käfernachwuchses, wenn er ohne elterliche Fürsorge aufwächst. Inzwischen ist die Studie in der 30. Generation ohne Brutpflege angekommen und Michael Stang berichtet über die ersten Ergebnisse.
Elterliche Fürsorge wie Brutpflege gibt es bei vielen Tieren, bei Vögeln, Säugetieren, Reptilien, Amphibien oder auch bei Insekten. Die Frage, der Rahia Mashood am University College London nachgeht, lautet, ob und wie sich dieses Verhalten im Genom einer Tierart widerspiegelt und wie veränderlich das Erbgut dabei ist.
Wenn man in die elterliche Fürsorge eingreift, verändert man damit die Genetik der Tiere? Für das Verständnis der Anpassung ist es wichtig zu verstehen, welchen Einflüssen das genetische Rohmaterial unterliegt, das für die Evolution einer Gruppe zur Verfügung steht.
Um das zu testen, hat sich das Team um die Biologin eine spezielle Käferart aufgesucht, die auf der britischen Insel heimisch ist. Nigrophorus vespiloides.
Wir arbeiten mit Totengräbern. Diese Käfer leben in Wäldern und das Besondere ist, dass beide Eltern Brutpflege betreiben. Dazu suchen sie sich ein kleines totes Tier, meist eine Maus oder einen Vogel, und nutzen diesen Kadaver als eine Art essbares Nest für ihren Nachwuchs.
Da es auch verwandte Käferarten gibt, die keine Brutpflege betreiben, lag die Idee vor einigen Jahren nahe, einen Teil der Larven dieser speziellen Insekten ohne elterliche Fürsorge heranwachsen zu lassen. Der andere Teil, die Kontrollgruppe, wuchs mit elterlicher Pflege auf.
Wir wollten also wissen, was passiert im Genom, wenn der Nachwuchs ohne Eltern aufwächst? Können wir Populationen erzeugen oder heranwachsen lassen, die genetisch betrachtet widerstandsfähig gegen den Verlust der Brutpflege sind? Und welche Gene helfen dabei, sich an diesen Verlust anzupassen?
Dafür haben die Forschenden in ihrem Labor mittlerweile die 30. Generation von Totengräbern gezüchtet, die ohne ihre Eltern aufgewachsen ist. Die verwaisten Generationen zeigten zunehmend Veränderungen im Genom, so Rahia Mashood. Zunächst nahm die genetische Vielfalt in der gesamten Population massiv ab. Das betraf vor allem Gene, die für die Entwicklung des Gehirns und der morphologischen Entwicklung verantwortlich sind. Parallel dazu sahen die Forschenden Veränderungen bei den Genen, die den Larven dabei helfen, sich ohne Eltern vom Kadaver zu ernähren. Und die fehlende elterliche Pflege wirkte sich auch auf Erbgutabschnitte aus, die das Sozialverhalten beeinflussen. Innerhalb weniger Generationen gab es demnach große Veränderungen, die den Hormonhaushalt und den Stoffwechsel betreffen. Die Forschenden sehen dies als Beleg dafür, wie schnell ein bestimmter Selektionsdruck zu Veränderungen im Erbgut führen kann.
Die Käfer können also ohne elterliche Fürsorge überleben. Aber im Hinblick auf gesunde Populationen ist eine große genetische Variation wichtig, insbesondere für Tierarten, die in einer sich verändernden Welt flexibel sein müssen. Daher ist es eigentlich schlecht, wenn es keine große genetische Variation gibt.
Je kleiner die genetische Vielfalt innerhalb einer Gruppe ist, desto schwerer wird es, auf neue Bedingungen zu reagieren. Die verwaisten Käfer sind in dieser Hinsicht also auf keinem guten Weg. Wie klein ihr Genpool in den kommenden Generationen werden wird, beobachten die Forschenden weiterhin. Das Langzeitexperiment in London geht auf unbestimmte Zeit weiter.
Wie verändert sich das Erbgut bei Käfern, wenn sie ohne Brutpflege aufwachsen? Ein Beitrag von Michael Stang. Und hier geht es weiter mit Friederike Weichner-Seri und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
Pflanzen heilen Verletzungen mit Druck in den Zellen. Auch Pflanzen verletzen sich, zum Beispiel durch Windschäden oder grasende Tiere. Während bei Menschen über die Blutlaufbahn direkt bewegliche Zellen für die Wundheilung zur Verletzung transportiert werden, mussten starre Pflanzenzellen einen ganz anderen Mechanismus entwickeln. Eine Studie im Fachmagazin Developmental Cell kommt jetzt zu dem Ergebnis: Der Prozess ist verhältnismäßig simpel und funktioniert vor allem über Druck. Das Team aus Österreich und der Schweiz hat dafür mit Laserstrahlen die Blätter der Ackerschmalwand verletzt und den Heilungsprozess anschließend unter dem Mikroskop beobachtet. Demnach registrieren bei einer Verletzung benachbarte Zellen einen Druckverlust. Sie dehnen sich sofort aus und beginnen anschließend sich zu teilen, sodass die Wunde schnell verschlossen wird. Weniger Artenvielfalt sorgt bei Fledermauspopulationen für mehr Krankheitserreger. 2 Jahre lang hat ein internationales Team in 5 Höhlen in Ghana Fledermäuse beobachtet und Kotproben gesammelt, um in unterschiedlichen Fledermausgemeinschaften die Verbreitung von Coronaviren zu ermitteln. Genetische Analysen haben gezeigt, welche Fledermausarten in den untersuchten Populationen vorkommen und welche davon besonders häufig mit Krankheitserregern infiziert sind. Gerade Arten, die dem Klimawandel und der Abholzung in der Region noch gut standhalten, sind demnach besonders anfällig für eine Infektion mit Coronaviren. Laut den Ergebnissen im Fachmagazin Nature Communications steigert der Verlust der Biodiversität bei Fledermausarten deshalb das Risiko einer Infektion in der gesamten Kolonie und auch für den Menschen. Weniger landwirtschaftliche Monokulturen und mehr Umweltschutz haben Vorteile für Natur und Mensch. Rund 60 Forschende von 5 Kontinenten haben für die Studie im Fachmagazin Science Daten zu den Effekten diversifizierter Landwirtschaft gesammelt. Demnach können Maßnahmen wie die Mischung von Viehhaltung und Ackerbau, Blühstreifen und Bäume an den Feldern oder Konzepte für Wasser- und Bodenschutz nicht nur die Artenvielfalt steigern. Auch das Wohlbefinden der Landwirtinnen und Landwirte sowie die Ernährungssicherheit nehmen zu. Die Forschenden schreiben, die Befürchtung, dass diverse Landwirtschaft einen negativen Effekt auf die Erträge hat, sei global betrachtet unbegründet. Mangelnde Aufklärung sorgt dafür, dass Müll in Deutschland nicht richtig getrennt wird. Die Bereitschaft ist da. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Studie im Fachmagazin Waste Management, für die Kleingruppen in 90-minütigen Interviews zu ihrem Verhalten bei der Mülltrennung befragt wurden. Demnach verhindern falsche Annahmen und Unsicherheiten oft, dass Hausmüll korrekt getrennt wird. Insbesondere bei Verbundverpackungen oder verunreinigtem Plastik fehlten häufig Informationen für die Entsorgung. Menschen in Städten und kleineren Wohnungen gaben außerdem an, dass Platzprobleme die Mülltrennung erschweren. Ein erweitertes Pfandsystem und Strafzahlungen für falsch sortierten Müll könnten dagegen einen Anreiz für die korrekte Entsorgung bieten.
Sternzeit, 5. April. Judith Resnick und der Tod in der Challenger. Vor 75 Jahren kam im US-Bundesstaat Ohio Judith Resnick zur Welt. Die Tochter ukrainischer Immigranten fiel schon im Kindergarten als besonders begabt auf und wurde später die 2. Amerikanerin im Weltraum. Dabei wäre Judith Resnick beinahe Pianistin geworden. Sie hatte bereits einen Platz an der Juilliard School of Music. Dann hatte sie sich doch noch für ein Mathematikstudium entschieden. Sie war mehr an praktischer Arbeit interessiert und wandte sich schnell der Elektrotechnik zu. Zudem machte sie eine Ausbildung zur Pilotin. Als promovierte Ingenieurin bewarb sie sich 1978 bei der NASA. 6 Jahre später flog Judith Resnick an Bord der Raumfähre Discovery in die Erdumlaufbahn. Die damals 35-Jährige war nach Sally Ride erst die 2. US-Astronautin und insgesamt die 4. Frau im Weltraum. Während der 6-tägigen Mission arbeitete sie mit dem Roboterarm des Space Shuttle, an dessen Entwicklung sie selbst beteiligt gewesen war. Judith Resnick führte Versuche mit Solarzellen in der Ladebucht der Raumfähre durch, um Erfahrung für die Stromversorgung künftiger Raumstationen zu sammeln. 1986 trat sie ihren 2. Raumflug an. Doch die Raumfähre Challenger verunglückte kurz nach dem Start. Judith Resnick wurde nur 36 Jahre alt. Nach ihr und den übrigen Besatzungsmitgliedern heißen kleine Krater im Apollo-Becken auf der Mondrückseite. Zudem tragen 7 Asteroiden die Namen von Judith Resnick und ihrem Team.
Und mit dem Rückblick auf das Leben der US-Astronautin Judith Resnick geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.